3 Jahre sind seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vergangen und begleitet wird das traurige Jubiläum durch, ja, man kann sagen, Spannungen zwischen den USA und der Ukraine und dementsprechend ist Europa in Alarmbereitschaft. In dieser Folge widmen wir uns der ukrainischen Sicht auf die aktuellen Geschehnisse und fragen uns, wo steht die Ukraine nach 3 Jahren Krieg? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der Podcast von CH Media. Mein Name ist Joël Weil und ich bin mit unserem Ukraine-Korrespondent mit Kurt Pelder verbunden. Hallo Kurt.
Hallo Joël.
Wir sind zwar schon Mitte Woche, aber das Wochenende hat niemand von uns vergessen. Zelensky und Trump im Oval Office beim Schlagabtausch und der Vizepräsident J.D. Vance hat Folgendes zum Zelensky gesagt dort. Propaganda Tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? Bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America? Der J.D. Vance sagt da, am Zelensky habe ja gerade Probleme, Soldaten für die Front zu mobilisieren. Kurt, hat er da recht?
Also wenn es um zwangsweises Einziehen geht, hat er bis zu einem gewissen Grad recht. Also die Mobilisierung ist schlecht geplant gewesen. Der Zelensky hat auch viel zu lange gewartet mit dieser Mobilisierung. Aber man darf nicht vergessen, wie die Amerikaner im Vietnamkrieg gesehen sind, haben sie auch Mühe gehabt, Soldaten zu mobilisieren. Sie haben sie müssen holen. Und im Übrigen auch in der Schweiz, wenn jemand in der RS oder in den WK nicht einruckt, dann kommt dann einmal die Militärpolizei an die Adresse und geht die Leute holen. Es sind natürlich nicht so Bilder, wie man es zum Teil aus der Ukraine kennt, wo Leute auf offener Strasse eingezogen werden. Allerdings muss man auch sagen, das ist auch ein Element von der russischen Propaganda. Also wahre Gegebenheiten, die aufgegriffen werden und dann aufblasen werden. Also jede Verhaftung mittlerweile, die auf irgendwie auf einem Video zu sehen ist, jede Verhaftung in der Ukraine wird dann in der Propaganda so dargestellt, wie wenn es darum ginge, jemanden in die Armee einzuziehen.
So quasi dann mit dem Narrativ, dass die Ukrainer selber möchten gar nicht ihr Land verteidigen.
Ganz genau. Und ich meine, aber wenn man die Wahrheit sehen möchte, dann ist es schon so, dass ein Teil von den Ukrainer, viele junge Leute in der Stadt, die wollen nicht in die Armee, die wollen nicht ihr Land verteidigen. Aber man muss auch nach den Gründen fragen. Es ist jetzt nicht so, dass die alle sagen, nein, wir wollen unbedingt unter russischer Herrschaft leben. Das ist überhaupt nicht so. Sondern die haben Zweifel, dass sie anständig ausgebildet werden. Sie haben Zweifel, dass sie anständige, also gute Kommandanten bekommen, weil es einfach immer noch zu viele ukrainische Offiziere gibt, die wenig Kriegserfahrung haben, wo ihre Leute aus Dummheit verheizen oder aus Arroganz. Und das hat natürlich in der Bevölkerung einen schlechten Nachgeschmack hinterlassen. Die Leute haben alle irgendwie etwas gehört von Verwandten, von Bekannten, die an der Front eben solche Sachen erlebt haben. Und das ist dann die Folge, dass viele Leute sich sagen, nein, in die Armee, wenn ich so behandelt werde, dort gehe ich nicht. Es gibt aber auch die, und das hat man jetzt vor kurzem angefangen, man kann freiwillig auch gehen, dann wird man gut bezahlt, viel besser wie die eingezogen werden, und man kann auch auswählen, wo man hin möchte und was für Einheiten. Das ist auch das Interessante, dass die guten, die Elite-Einheiten von der ukrainischen Armee, die haben überhaupt kein Problem, Soldaten zu finden, weil dort beruht alles auf Freiwilligkeit.
Wenn ich nochmal einen Bezug nehme auf den Fernsehauftritt, den Besuch im Oval Office von Zelensky, wir haben am Dienstag in dem Podcast über die europäisch-amerikanische Sicht auf die Dinge geschaut, am Mittwoch die Schweizer Sicht beleuchtet. Und jetzt, Kurt, in der Zwischenzeit hat sich ja noch mal viel verändert. Aber dazu kommen wir später. Wie hat die Ukraine auf den Eklat geschaut?
Mit Schock. Viele Leute haben sich auch in ihrem Stolz verletzt gefühlt. Man hat sich erinnert, dass die Ukrainer doch ziemlich viele Soldaten den Amerikanern zur Verfügung gestellt haben, unter anderem im Irakkrieg. Und dass das jetzt so ein bisschen Retourkutsche soll sein, das hat viele wirklich im Nationalstolz verletzt. Allerdings sind sich alle Ukrainer bewusst, wie wichtig die amerikanische Hilfe ist für die Ukraine. Und darum jetzt vielleicht auch so ein bisschen der ja, ich würde sagen, mal eine halbe Umkehr vom Zelensky, der jetzt versucht, die Wogen zu glätten. Das ist auch auf europäischen Druck zurückzuführen. Also der britische Premier Starmer, der NATO-Generalsekretär Rutte, haben eigentlich alle gesagt, ja, man muss das irgendwie mit den Amerikanern wieder gerade biegen. Das sind jetzt so mal die ersten Signale, dass es in die Richtung könnte gehen. Dennoch glaube ich, dass es mit dem Frieden nicht so richtig funktionieren wird.
Du hast gesagt, Umkehr von Zelensky, böse Zungen würdet ihr sagen, es ist fast schon ein bisschen zurückgekrochen. Wir müssen an dieser Stelle sagen, wir zeichnen das am Mittwochmittag auf, weil die Geschehnisse, die überrollen sich ja einmal schon fast. Aber in der Zwischenzeit hat ja der Zelensky so ein bisschen versöhnliche Töne gegenüber dem Trump angestimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass das in der Ukraine vielleicht auch auf Kritik stößt.
Verhalten von Zelensky ist in gewissen Kreisen auch auf Kritik gestoßen, schon von Anfang an. Viele haben gefunden, er hätte das anders müssen machen. Ich glaube, es ist eine Minderheit gewesen, wo das gedacht hat. Insgesamt ist das Vertrauen, eine Zustimmungsquote von der Bevölkerung zum Zelensky ist gestiegen und auch wichtige Oppositionspolitiker wie der ehemalige Präsident Poroschenko haben sich hinter Zelensky gestellt. Mhm. Also das ist ein Volk nach 3 Jahren Krieg, lässt sich nicht einfach so abkanzeln. Aber man versucht jetzt natürlich irgendwie die Wogen zu glätten und das Schlimmste zu verhindern.
Wenn du sagst, Zustimmung gegenüber dem Zelensky ist am Steigen, da gibt's ja vor allem aus Amerika ganz andere Stimmen, die eher fordern, dass ein Zelensky zurücktreten soll.
Ja, es ist interessant, wie der Zelensky auf das reagiert hat. Er hat einem Senator von South Carolina hat er gesagt, ja, also wenn du möchtest, dass ich zurücktritt, dann komm doch zu uns, wird ukrainische Bürger und dann kannst du auch mitreden, wer bei uns Präsident ist. Und es ist natürlich schon so, in einer Demokratie entscheidet das Volk, wer der Präsident ist. Also wenn es jetzt eine Friedenslösung gibt, Kriegsrecht abgeschafft würde in der Ukraine, dann gäbe es natürlich auch relativ schnell Wahlen, weil die sind ja fällig. Nur während dem Krieg kann man keine Wahlen abhalten. Das ist
ja eher schwierig.
Unmöglich. Und dann, also wenn man jetzt Umfragen anschaut und der ehemalige Armeechef Saluschny zur Wahl würde antreten, dann würde wahrscheinlich er gewinnen und nicht der Zelensky.
Jetzt reden wir ja viel über die Ukraine, nicht nur in Amerika. Auch Europa trifft sich, auch Kanada ist dabei. Und ich frage mich, wie fühlt man sich denn in dem Moment als Ukrainerin oder Ukrainer, wenn man das Gefühl hat, es wird nicht über seinen eigenen Kopf entschieden, aber dass man jetzt so irgendwie eventuell zu einer Vereinbarung nicht gedrängt wird, aber vielleicht doch unter Druck gesetzt wird. Wird das als unterstützend wahrgenommen oder als Bevormundung?
Nein, also da sieht eine grosse Mehrheit der Ukrainer sieht das nicht nur als Bevormundung, sondern auch als Verrat an. Es war ja eins, wenn man genau wüsste, was der Trump will, wie die Vereinbarung aussehen könnte, in welche Richtung das könnte gehen. Aber man hat ja nur den Vorschlag von einem Rohstoffabkommen, wo an sich, das ist ja nur eine Absichtserklärung, ein Rahmenabkommen, da stehen noch keine harten Details drin, wie man das genau will machen. Und auch das ist ja nur, weil ja nur ein Vertrag zwischen den Ukrainer und den USA, wie die Rohstoffe könnten ausbeutet und verteilt werden. Über den Frieden selber steht nur drin, dass die USA quasi mithilft, einen Frieden in das Land reinzubringen. Und wenn man die bisherigen Äußerungen von Trump sich angehört hat, dann kritisiert er ja nur an der Haltung von der Ukraine, aber nie an der Haltung von Russland. Das heisst, der Trump stellt sich eigentlich hinter die russischen Vorschläge und die sind eigentlich seit den ersten Kriegsmonaten die gleichen, nämlich dass die Ukraine faktisch kapitulieren muss.
Und wie sieht man die europäischen Bemühungen?
Also die Ukrainer sind natürlich sehr dankbar für das, was die Europäer machen. Und es ist ja jetzt auch eine neue Zeit. Es ist ja nicht nur Europa. Es ist jetzt auch plötzlich Kanada. Die Australier machen sich Sorgen. Also es ist so ein bisschen wie eine Koalition von Ländern, die sich von den USA entdecken. enttäuscht fühlen. Es geht ja nicht nur um die Ukraine, es geht um Grönland, es geht um den Panama-Kanal, es geht um Zöll gegen kanadische und mexikanische Waren. Und im Moment ist der Trump dabei, so mehr oder weniger die ganze demokratische Welt gegen sich aufzubringen und sich bei den Autokraten und vor allem beim Putin anzubiedern. Und ob das auf mittlere oder lange Sicht wirklich funktionieren kann, ich meine, da nehmen es die USA mit Ländern und Völkern auf, die dann insgesamt sehr, sehr viel grösser sind wie die USA. Also mit ihren 300 Millionen, natürlich ist das ein sehr reiches und ein extrem mächtiges Land. Mhm. Aber in der Gesamtheit werden die anderen Länder, also die Europäer plus noch ein paar Demokratien außerhalb von Europa, sicher auch Druck können ausüben auf die USA, vor allem wenn es dann eben auch um die wirtschaftlichen Verhältnisse geht.
Letzte Woche haben wir das traurige Jubiläum 3 Jahre Angriffskrieg in der Ukraine gehabt. Kurt, du bist auch viel in der Ukraine gewesen, seit dem Kriegsausbruch. Wo steht die Ukraine jetzt? Jetzt, wo das vierte Kriegsjahr anbricht?
Die Ukraine hat sich so ein bisschen verspekuliert mit dem Angriff auf Kursk. Man hat immer gemeint, man könne das kleine russische Gebiet, das die Ukraine jetzt seit über einem halben Jahr mehr oder weniger halten können, dass sie das in Verhandlungen einbringen können und quasi einen Fußpfand haben. Und in meinen Augen stellt sich das immer klar aus, dass das eine Illusion gewesen ist. Also das wird in den Verhandlungen wahrscheinlich keine Rolle spielen. Aber was natürlich in den Verhandlungen immer eine Rolle spielen kann, ist die militärische Situation insgesamt. Mhm. Und auch wenn wir da jetzt sehr viel Negatives hören, was aus dem Mund oder aus der Schreibe von Leuten kommt, meistens, wo gar nie in der Ukraine gewesen sind und das Verhältnis gar nicht kennen. Also an der Front sieht es für die Russen jetzt nicht so rosig aus. Sie haben Probleme mit Nachschub, sie bringen immer ältere Waffensysteme an die Front. Die Ukrainer machen ihnen mit ihren Drohnen auf dem Gefechtsfeld und auch in einem Streifen hinter der Front mehr oder weniger alles kaputt. Und Ukrainer griffen auch die russische Wirtschaft an mit weitreichenden Drohnen. Die produzieren sie selber, also niemand kann ihnen dort vorschreiben, was sie angreifen dürfen und was nicht. Und damit treffen sie vor allem die Raffinerien, die Energiewirtschaft von Russland, und das hat ohne Zweifel Folgen auf die Wirtschaftskapazität von dem Land, wo ja wirtschaftlich nicht so super gut aufgestellt ist. Also das grosse Russland hätte eine kleinere Wirtschaftsleistung wie unser Nachbarland Italien. Das muss man sich immer wieder mal so ein bisschen vor Augen führen. Es ist eine riesige Diskrepanz zwischen der Wirtschaftsleistung von diesem Land und seiner militärischen Stärke.
Das ist etwas, was mich eigentlich seit dem Kriegsanfang umtreibt und auch fasziniert, und du hast das auch in vergangenen Folgen sehr oft betont, dass sich die Ukrainer eigentlich viel besser halten, wie man das Gefühl hat, und auch wenn man sich das Grössenverhältnis anschaut, natürlich, die Ukraine ist riesig, aber Russland ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Warum ist Russland nicht erfolgreicher in ihrem Vorhaben gemessen an der Grösse von dem Land?
Auch Russland hat seinen Vorteil, was sie offensichtlich hat, mit 140 Millionen Einwohnern gegenüber rund 40 Millionen in der Ukraine, nie so ganz ausgespielt. Also der Putin hat immer Angst gehabt vor den politischen Folgen, wenn er totale Mobilmachung anordnet, oder? Im Moment kämpft die russische Armee immer noch zu einem grossen Teil mit Freiwilligen, die durch Geldzahlungen, also quasi Söldner, wo für Geld kämpfen. Und damit ist es für die restliche Bevölkerung, wo nicht das Geld nehmen will und nicht an die Front will, die können sich so sagen, ja, der Krieg geht uns nicht so viel an. Das ist ganz anders wie in der Ukraine, wo die Leute wirklich eingezogen werden und je nachdem an die Front mühen. Und dadurch hat auch Russland ein Problem beim Nachschub an Menschen. Also die Russen haben, also vielleicht im Moment so 700'000 Mann in der Ukraine. Die Ukraine haben deutlich mehr, wahrscheinlich so um die 900'000. Also es ist nicht so, dass die Verhältnis Bevölkerung von den beiden Ländern sich im Moment auf die Armeestärke so deutlich würden auswirken. Also da hat Putin auch Angst gehabt, aber er kann natürlich über Jahre hinweg mehr Menschen mobilisieren, auch mit Geldzahlungen, wie die Ukraine. Aber seine Einschränkung ist vor allem dann eben auch Panzer, Fahrzeuge. Sie haben Tausende von Panzer gehabt, irgendwann in Sibirien rumstehen, in so Lager unter freiem Himmel. Und Satellitenbilder zeigen jetzt, dass die Panzer verschwinden oder verschwunden sind in der Ukraine. Viele davon sind abgeschossen worden. Die Lager leeren sich und man merkt an der Front, wie das Material, das die Russen einsetzen, also Panzer, Lastwagen, Aufschubfahrzeuge, die werden immer älter und schlechter. Mittlerweile sind russische Soldaten in dieser Zone kurz vor der Front, also die letzten 20 Kilometer, immer mehr auch mit Esel und Pferd unterwegs. Es gibt russische Telegram-Kanäle, die Videos verbreiten mit Soldaten, die mit Kinderwagen und mit anderen Gefährten Granaten an die Front bringen oder Essen und Wasser. Also das sieht man so auf der ukrainischen Seite nicht und das zeigt schon, dass die russische Armee Probleme hat.
Wenn du jetzt unter absolutem Vorbehalt Kurt, eine Prognose stellen würdest für, sagen wir nicht für das Jahr, sagen wir für die nächsten paar Wochen, jetzt wo das Thema noch so ganz frisch auf dem europäischen, kanadischen und australischen Tisch liegt. Was hast du das Gefühl, was könnte sich jetzt da jetzt tun, die nächsten paar Wochen?
Da gäbe es wahrscheinlich verschiedene Szenarien. Im Moment sieht es danach aus, dass auch die Europäer nicht den Mumm haben, zu sagen, also Trump, das ist deine Entscheidung. Ihr seid ein souveränes Land, ihr müsst niemand unterstützen, wenn ihr das nicht wollt. Aber wenn ihr nicht dabei seid, dann machen wir es halt allein. Das scheint im Moment nicht die favorisierte Lösung zu sein von den Europäern. Und vielleicht geht es jetzt einmal eine Zeit lang in die Richtung, dass das Rohstoffabkommen vielleicht doch noch unterschrieben wird. Aber das ist ja kein Friedensabkommen, das ist noch einmal ein Waffenstillstand. Und dann wird irgendwann einmal der Trump die Katze aus dem Sack müssen lassen, was er denn genau meint. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Und da habe ich einfach meine Zweifel, dass das wirklich ein ausgegorener Plan ist. Und vor allem habe ich meine Zweifel, dass die Ukrainer das annehmen werden oder eben auch die Russen. Also ich glaube, wenn dann mal konkrete Vorstellungen da sind, wie so ein Vorgehen sollte aussehen, nämlich auch zum Beispiel sagt der Trump, dass europäische Friedenstruppen den Waffenstillstand oder den Frieden absichern sollen und die Russen sagen, es kommt überhaupt nicht in Frage, dass irgendwelche Europäer, irgendwelche, das sind ja dann auch NATO-Mitglieder, dass die Truppen in die Ukraine entsenden und da wird es sicher noch einen Clash geben von den Meinungen, von den Ansichten. Und ich bin nicht, also ich bezweifle sehr, dass es zu einem vernünftigen Frieden kommen wird. Vielleicht gibt es eine Waffenpause, vielleicht gibt es einen Kompromiss zu Ungunsten von der Ukraine, vielleicht zwingt man das denen tatsächlich auf, aber ich glaube nicht, dass das das letzte Wort dann gesprochen ist. Ich glaube, wenn so etwas kommt, würde Russland die Zeit nutzen, um die Wunden zu lecken, um aufzurüsten, mehr Munition, mehr Panzer zu produzieren und dass es dann in der Ukraine oder auch nicht mehr anders in Europa in der näheren Zukunft weiter würde geben. Also ich würde meinen, dass durch ein schlechtes Abkommen die Gefahr von einem grossen Krieg in Europa steigt. Weil faktisch wird der Trump, der Putin, für seine Invasion belohnen, oder? Russland wird Gebiet zugesprochen erhalten, die Ukraine muss Druck stehen, muss vielleicht eben ein Regime wechseln. Das ist ja das, was Trump auch will. Da tönt er wieder Putin. Und das heisst Belohnung für den Aggressor. Und wir können uns alle vorstellen, dass der Aggressor dann sagt, ja, wenn ich so leicht zu etwas komme, dann probiere ich es doch vielleicht an einem anderen Ort gerade noch mal.
Dankeschön, Kurt, für deine Zeit.
Gerne, danke.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, der Podcast von CH Media. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch auf der Plattform eures Vertrauens und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann.